Moin Moin!
Moin!
So, eine neue Folge, Folge Nummer 7 mittlerweile. Heute hatten wir uns das Thema rausgesucht, Studienplatzwechsel. Bei uns war es ja so, wir haben ja einen Teilstudienplatz gehabt. Vielleicht nochmal ganz kurz, das haben wir die letzten Male so ein bisschen, vielleicht wenig betont. Das ist bei uns halt nicht der Regelfall gewesen, sondern normalerweise kannst du an der Uni halt auch bleiben, wo du angefangen hast. Wir hatten halt Wir hatten halt den Teilstudienplatz, das heißt, wir durften Examen an der Uni machen, wo wir den ersten Platz bekommen haben. Da gibt es mehrere in Deutschland, die das halt machen, bei uns war es halt, wie gesagt, Marburg. Und dann geht es in die Bewerbung für eine weitere, für einen weiteren Studienplatz. Und heute wollten wir auch mal ein bisschen diskutieren, was gibt es vielleicht noch neben dem Teilstudienplatz Gründe für einen Studienplatzwechsel? Wollten so ein bisschen über Dresden an sich sprechen. Das war ja dann die Stadt, wo wir beide hingekommen sind. Pex hat ja schon so ein bisschen angerissen, wie es ihn dahin geführt hat. Dann komme ich noch ein bisschen darauf, wie mein Weg da war, hinzukommen. So ein bisschen vielleicht die Studienordnung oder das Studiensystem in Dresden, was das auszeichnet. Pro, Kontras für einen Studienwechsel. Und das waren erstmal so die Grundthemen, die wir anreißen wollten. Gucken dann, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht noch mal ein bisschen schon mal angerissen, was so die klinischen Fächer, die Klinik an sich, wie die aufgeteilt ist. Wahrscheinlich gehen wir da nochmal ein bisschen weiter ins Detail später, aber dass man so ein bisschen Überblick schon bekommt.
Damit ihr Hunger aufs Studieren bekommt, ja. Und tatsächlich war es ja bei mir, wie Olli schon angeschnitten hatte, so gewesen, dass ich, wir hatten ja beide die Teilstudienplätze und nachdem das Physikum durch war, mussten wir uns ja regulär über die zentrale Vergabestelle weiter bewerben und ich hatte zu seiner Zeit erstmal noch keine Stelle bekommen. So, und ich wusste erstmal auch nicht, wie das weiter ablaufen sollte. Und tatsächlich lief vieles über Vitamin B dummerweise. Also es war jetzt nicht so, dass es eine richtige Regel hatte, wonach das abgelaufen ist, sondern das lief über die Sekretariate der Dekanate der verschiedenen Fakultäten. Und Olli hatte da ja schon mal schön dargestellt, wie das abläuft mit den Studienplätzen, dass einige Unis mehr Plätze in der Vorklinik haben und andere in der Klinik haben. Das hat dann auch einfach mit der Größe der Universität oder der Vorlesungssäle und der Größe der Klinik an sich zu tun. In dem Zusammenhang war es so, dass Dresden mehr Plätze hatte für die Klinik und wir hatten uns zwar beworben, aber es war jetzt, ich hätte nicht erwartet, dass ich in den Osten komme. Und dann war es tatsächlich so gewesen, dass ein Kollege mich angerufen hatte. Ich saß da mit meinen Kollegen, habe schon eigentlich das Physikum so ein bisschen mit Sektgläschen gefeiert. Wochenlang.
Ich wollte sagen, das war eine ausgiebige Feier, also ich erinnere mich.
Und jedenfalls war es so, dass ich dann irgendwann einen Anruf bekommen habe erstmal Anruf in Abwesenheit und dann hatte ich meinen Kollegen angerufen und der so, Alter, wieso gehst du nicht an ein Telefon? Und ich so, hä, um was geht's denn? Ja, also jetzt ruft da und da an beim Dekanat, du kannst jetzt deinen Studienplatz klar machen. Ich natürlich habe mich total gefreut und habe da angerufen und ja. So,
ganz kurz, um diesen Anruf nochmal vernünftig einzuordnen, das war für uns vorher 2 Jahre lang eine riesengroße Konstante beziehungsweise ein riesengroßes Fragezeichen, ey, wie geht's danach weiter? Und es gibt genug Stories, wo Leute danach auch warten mussten und das nochmal einzuordnen. Also diesen Anruf, da hat eigentlich jeder drauf gewartet.
Ja, und das war für alle so ein bisschen unklar, weil ich dachte, es läuft ja über die Zentralvergabestelle und da hat man eigentlich auch nicht so großen Einfluss drauf. Aber tatsächlich lief das so, die Leute haben sich dann in den jeweiligen Unis beworben, dann hieß es, also eingeschrieben und dann hieß es, ja, wir haben noch Plätze, haben Sie Kollegen, die noch einen Platz brauchen? Und ich war natürlich so ein bisschen innerlich entrüstet und dachte mir, wie kann das sein, dass es so abläuft, aber zu seiner Zeit war es dann halt so und dann habe ich da angerufen, meinte, ja, ich würde sehr gerne die Stelle antreten, und also den Studienplatz. Und die so, ja, kein Problem. Ich habe noch eine weitere Stelle, wollen Sie die weiter vergeben? Und ich war natürlich so, dachte mir, wie kann das sein? Mhm. Na, und dann hätte ich da nochmal in der Gruppe, glaube ich, oder irgendwie unter den Kollegen gefragt, wer da noch eine Stelle braucht. Und hatte sich ein Kollege gemeldet und dem habe ich die Stelle dann sozusagen
auch weitervermittelt.
Ja, auch weitervermittelt. Und ja, das so lief die Studienplatzvergabe in der Klinik, totales Chaos, um ehrlich zu sein.
Ja, also wir hatten es ja vorher schon mal so ein bisschen angerissen. Erstmal die Bewerbungsverfahren waren eh immer, sagen wir mal aufwendig. Also es sind knapp, ich glaube damals 35 Unis gewesen, die man prinzipiell anschreiben konnte. Bei ein paar wusste man von vornherein, vom Verfahren, wie man sich da beworben hat, da wird eh nichts klappen. Und bei ein paar war es so, dass man von vornherein alles mitschicken musste. Also wirklich jeden Schein, den man gemacht hat, beglaubigte Abi-Zeugnisse und so weiter, sodass quasi alles vor Ort schon da ist, wenn du hinkommst. Der Witz ist, du musstest trotzdem alles nochmal nachreichen. Und es war auch echt kostenintensiv. Also es waren, glaube ich, immer pro Semester schon so ein guter Fuffi, der da auf jeden Fall mal da investiert werden musste. Und dann war es halt auch für jede Uni einzeln. Es ging dann halt nicht mehr ganz so zentral. Also man hat immer noch mal weiter sich beworben, aber es war halt dann für jede Uni einzeln. Und ja, dann genau. Also das muss man noch mal so ein bisschen mit einfliegen. Und bei mir war es halt so, ich kam halt ein bisschen später. Also ich habe ja, obwohl wir angefangen haben zu studieren, hatte ich das Pech, dass ich, wie gesagt, bei einer Klausur nicht ganz die Punkte erreicht hatte, die mich dann aus der Regelstudienzeit geworfen hatte, weil die Wiederholung nach dem Physikum war. Was ich prinzipiell aber jetzt nicht so dramatisch fand. Hatte dann das Pech, aber auch im Physikum einmal, wie gesagt, nochmal ran zu dürfen, sodass letztendlich, glaube ich, zwischen uns 4 Semester nachher dazwischen lagen. Und ich weiß noch, dass ich dann Becks das erste Mal in Dresden besucht hatte und ich kannte halt Dresden halt auch noch nicht. Generell tatsächlich den Standort Ostdeutschland generell war für mich vorher noch kein Berührungspunkt wirklich da gewesen. Und so kam es dann, dass ich dann irgendwann 2010 das erste Mal Becks und noch einen anderen Kommilitonen in deren WG in Dresden besucht habe. Und ich habe halt relativ schnell gemerkt, das ist doch eine Stadt, mit der ich sehr gut was anfangen kann. Und so kam es dann, dass ich dann selber auch versucht habe, in Dresden immer einen Platz zu bekommen bei den weiteren Bewerbungsverfahren. Und ich hatte halt das Pech, ich hatte nach dem Physikum 2 Semester, wo ich keinen Studienplatz direkt bekommen hatte. Den hatte ich dann gefüllt, zuerst mit Hospitationen in verschiedenen Praxen, um so ein bisschen in der Materie zu bleiben. Hab einen Rettungssanitäter Weiterbildungslehrgang angefangen und hab aber tatsächlich, weil ich das vom Becks mitbekommen hatte, wie die Verfahren da letztlich gingen, dass es dann doch auch so ein bisschen intern abgesprochen wurde und gar nicht mal so irgendwie hinter verschlossenen Türen da was geregelt wird, sondern dass da auch mit viel Vitamin B und auch einfach präsent sein gearbeitet wurde. So kam es dann dazu, dass ich dann wirklich 3 Semester hintereinander persönlich im Anzug im Sekretariat aufgeschlagen bin und habe meine Bewerbung persönlich da abgegeben. Die ersten beiden Semester war es halt so, da hat sich einfach nichts ergeben. Die hatten ja generell tatsächlich wenig Plätze wohl für die Klinik frei. Und im dritten Jahr war es so tatsächlich, dass ich dann, so hatte man mir gesagt, als allererster den Platz bekommen hatte. Und ja, das war schon für mich eine riesen Erleichterung, weil ich habe halt ein Jahr keinen Studienplatz gehabt. Also
ich erinnere mich auch, Olli, das war so eine Zeit, man zweifelt ja irgendwann an sich selber und fragt sich, woran, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt das Physikum, also ja,
erste Staatsexamen abgelegt.
Ja, die schwerste Hürde im Medizinstudium und wieso wird mir das nicht zuteil? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder, ne? Aber an sich hast du nichts falsch gemacht. Das System ist einfach crazy. Ja. Ne? Das muss man
trotzdem will ich es insofern verteidigen. Es hat mir trotzdem ermöglicht, nachher Arzt zu werden. Also
klar. Ne? Aber
hinten raus hätte ich den Deal jederzeit auch wieder unterschrieben, gar keine Frage. aber es war halt schon, also worauf du hinaus willst, es war halt schon kräftezehrend. Wenn du halt nicht weißt, weil das Problem ist, es ging zwar meine Wartezeit auch weiter, aber ich hatte kein Anrecht auf einen klinischen Studienplatz. Es hätte so schlimm kommen können, dass ich meine komplette Wartezeit hätte durchwarten müssen, bis ich einen Platz im ersten Semester bekomme. Und jetzt das nächste Worst-Case-Szenario, wenn die voll wären, dann so lange warten, bis ich weiter ins klinische Semester rücke, von der Zeit, wo ich dann mit den anderen mitrücke. Weil ich würde ja dann, auch wenn ich einen Studienplatz bekommen würde nach der Wartezeit, fürs erste Semester einen Platz bekommen und nicht für einen klinischen Platz, den ich eigentlich bräuchte. Also es wären einige Jahre gewesen, die im schlimmsten Fall hätten noch auf mich zukommen können. Aber Gott sei Dank waren es halt nur 2 Semester.
Ja, das Ding ist ja auch noch, man muss sich ja auch vorstellen, die was machen mit der Zeit. Und ich kenne ja Olli, also wir haben, das Gute an Olli ist ja, er hat ja immer neue Ideen, neue Inspirationen und manchmal, egal wie verrückt sie sind, der klemmt sich dahinter. Und das ist auch wichtig, gerade in so einer Zeit, wenn einem sowas passiert oder
immer beschäftigt bleiben, ja.
Ja, genau. Also dass man da schön seine Motivation immer sucht und findet und nicht da in ein tiefes Loch verfällt, ne? Und obwohl Olli da hinterher war, kann ich mich erinnern, dass du da auf jeden Fall trotzdem in ein Loch gefallen bist. Das war ja,
also ich hatte das Glück, dass ich immer wieder dann, bevor ich richtig tief versunken bin, immer wieder andere Strohhalme hatte. Ich habe, wie gesagt, einen Rettungssanitäter gemacht, hospitiert, habe eine Alpenüberquerung mit dem Mountainbike dazwischen gehabt. Also ich habe da immer wieder mir was gesucht, um am Ball zu bleiben, um halt nicht irgendwie jetzt ja in der Depression zu verfallen oder noch schlimmer in irgendeinen Alkoholismus oder sowas. Aber es war halt schon, also ich werde nie vergessen, als ich diesen Anruf bekommen habe.
Also Alkoholismus kannst du streichen, das ist schon.
Ja, aber das war dann.
Ist der Zug schon abgefahren, mein Freund.
Aber das ist dann wenigstens ein freudiger Alkoholismus. Das ist dann mit Freunden sozial. Das hätte dann auch asozial alleine sein können. Nee, aber ich werde nie vergessen, als ich dann den Anruf bekommen habe, dass ich in Dresden studieren kann. Und ich hatte damals, das muss ich eigentlich noch erzählen, 2011 habe ich das Physikum bestanden und 2012, genau, im Wintersemester dann den Platz bekommen. Und 2011 kam einer meiner Lieblingslieder raus, das war von Avicii, Levels. Und es war nach einer Zeit so, dass ich dann sagte, okay, das war glaube ich 3-4 Monate danach, eben das rauskam, ich das so gehört hatte, ich höre das erst wieder, wenn ich im Auto auf dem Weg bin zu der Uni, wo ich genommen werde. Ich habe es tatsächlich durchgezogen. Ich habe es, glaube ich, 8 Monate oder so nicht gehört, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Dauerschleife 6 Stunden von Köln nach Dresden gehört habe. Und seitdem jedes Mal, wenn ich das Lied höre, habe ich immer so eine absolute Aufbruchsstimmung mit purer Euphorie, weil das war für mich ein Jahr lang ein täglicher Struggle, jeden Tag zu hoffen, dass dann doch von der Uni irgendwo ein Zulassungsbescheid kommt, dass ich weiter studieren kann. Und ja, dann kam halt der Tag und der Studienplatzwechsel. Und das war halt einfach schon, also ich habe mich gefreut, nach Dresden zu kommen. Und Dresden, muss man schon sagen, ist schon eine verdammt geile Stadt. Es ist kulturell wunderschön, der Standort ist schön, du hast die Sächsische Schweiz um die Ecke, dann ist Prag nicht weit weg.
Ich hatte ja übrigens, Olli, wenn du dich erinnerst, nochmal einen Teilstudienplatz bekommen für Göttingen.
Stimmt, ja.
Bei meiner Bewerbung da, ne, für den klinischen Teil, das war auch ein bisschen, ich hatte mich veräppelt gefühlt. Das war irgendwie hat das.
Ich habe aber auch, stimmt, wo du es gerade sagst, ich habe kurz nachdem ich von Dresden dann die Zusage bekommen habe, hatte ich dann in dem Jahr wohl richtig krass Glück gehabt, weil ein Platz nachher zu bekommen ist immer schon echt dankenswert. Aber ich habe dann noch einen zweiten für Rostock. Also ich hätte auch in Rostock studieren können. Da hatte ich aber in Dresden schon alles dingfest gemacht. Ich war so froh, dass Dresden zuerst mir zugesagt hat, weil hätte ich Rostock zuerst bekommen, wäre ich ganz klar natürlich sofort nach Rostock. Ja. Also da kannst du nicht wählerisch sein. Da musst du das nehmen, was du kriegst. Und
zu seiner Zeit, wenn du dich erinnerst, war es ja fürs 5. Semester ebenfalls für Essen was frei gewesen. Da sind ja einige von unseren Kollegen dahin gegangen.
Ich habe ja auch bei meinem ersten Physikumsversuch, wo ich durchgerauscht bin, ja einen Essenplatz bekommen. Oder ich hätte da einen Platz bekommen.
Also für 5 Semester oder?
Ja.
Oh, krass.
Konntest halt nicht antreten, weil ich durchgefallen bin. Das war halt das besonders Bittere.
Ja. Ja, aber jedenfalls, egal was passiert ist, ist es passiert.
Ja.
Und das Gute ist, wir sind da beide an den Fuß in die Tür bekommen und ab da an fühlten wir uns wie vollwertige Studenten.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht, dass wir es nicht vorher das Gefühl hatten, aber es, wie du gesagt hast, es gab immer so einen Geist, der um einen schwebte bezüglich des weiteren Studierens.
Ab da habe ich auch wirklich erst gecheckt, dass ich wirklich Medizin studiere.
Und Olli, das gibt's noch weiterhin, ne? Diese Teilstudienplätze.
Soweit ich weiß, ja. Also ich habe.
Weil letztendlich die Plätze für die Vorklinik und die Klinik, die werden sich ja an sich von der Zahl ja nicht großartig ändern.
Ne? Nee, also ich kann mich erinnern auf jeden Fall, dass ich einen ziemlich gleichen Verlauf von einem Pfleger im Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, mitbekommen hatte. Der hatte auch Physikum hinter sich gekriegt und hat dann auch, ich glaube, 2-3 Semester sogar warten müssen, bis er seinen Platz bekommen hat. Und er hat dann, glaube ich, in Göttingen seinen Platz bekommen. Und also das gibt's immer noch. Aber bevor wir das jetzt haten, das System ist schon dankbar. Also für Leute wie uns, die halt die Abi-Note verfehlt hatten, ist das echt ein gutes Tool gewesen. Und auch die Wartezeit würde ich da jederzeit wieder in Kauf nehmen. Das ist halt eine Möglichkeit für den Studienplatzwechsel. Dann gibt's halt noch Leute, die zum Beispiel wechseln wollen, weil sie wieder heimatnah sein wollen oder für den Partner wechseln wollen. Also gibt es auch andere Unterschiede noch.
Ja, oder man will was anderes sehen. Also ja. da kann ich auf jeden Fall sagen, von meinem Empfinden her ist das eine coole Sache.
Ja.
Man sieht auf jeden Fall andere Orte, andere Städte. Aber wir haben ja von unserer prägenden Zeit gesprochen, des Physikums und der Lernerei und so weiter. Und das ist der einzige Punkt, den ich da anbringen würde, der vielleicht ein kleiner Nachteil ist. Du kommst ja in eine Gruppe, die ja eingeschworen ist. Ne? Die haben ja, ja schon, sind ja sozusagen zusammen durch Scheiße, ja. Ne? Und haben sich dann letztendlich zusammen bewiesen und kennen sich ja relativ gut. Ne? Und du kennst ja deine Mitmenschen besonders gut, wenn du sie mal gestresst siehst.
Und ne? mit denen gelitten hast.
Ja, genau. Und letztendlich für mich war es natürlich so, ich von Marburg, bunter Hund, yeah. Jeder kennt ihn, von Dresden, der kleine lockige Ausländer, der jetzt auf die Ecke kommt. Ja.
Man muss dazu sagen, 2010, als Bex nach Dresden gekommen ist, war in Dresden tatsächlich, da ist Bex tatsächlich noch aufgefallen im Stadtbild. Also es war damals, also vor 12 Jahren, das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Ich war jetzt vor 2 Jahren nochmal da. Da hat sich das Stadtbild schon geändert. Also du hast jetzt halt auch schon mehr nur Durchmischung. Aber ich kann mich erinnern, die erste Mal, als wir da in Dresden waren und ich dich da besucht hatte, da war, nehmen wir es mal medizinisch, dein Phänotyp jetzt nicht im Alltag so häufig vertreten, wie man zum Beispiel aus der Region kennt, wo wir herkommen.
Ja, und es war so, glücklicherweise, ich erinnere mich an den Moment, also um noch kurz auf diesen Moment zurückzukommen, als ich, du hast ja auch deinen Moment jetzt gerade so geäußert, ich muss den auch mal ein
bisschen. Ja, klar, natürlich.
Weil es auch für mich wichtig war. Ich habe die Info bekommen, dass ich einen Studienplatz bekomme. Und die Reaktion darauf war, dass wir am selben Tag oder am Tag darauf, glaube ich, am Tag darauf war es gewesen, ja. Da zu viert mit dem Auto rüber sind, mit anderen Leuten, die auch den Teilstudienplatz dort weiter, also den Vollstudienplatz dann antreten durften. Und wir sind da mit Durchschnittsgeschwindigkeit von 170 Stundenkilometer nach Dresden gefahren, von Marburg aus.
In 3 Stunden.
Genau, und, um da direkt rechtzeitig am Dekanat anzukommen. Und wir haben da auf jeden Fall erstmal uns da eingeschrieben, die ganzen paar Papierarbeiten erledigt, und da ist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Da mussten wir auch noch, glaube ich, die ganzen Scheine vorweisen und so weiter. Und witzigerweise habe ich auf dem Campusgelände den unseren Kumpel Simon und den Tammer da gesehen, und wir haben dann auf jeden Fall ich habe mich da kaputt gelacht, weil ich die Jungs so mir überhaupt nicht im Osten vorstellen konnte, in Dresden, wie die da einfach lost über den Campusgelände rumlaufen, wussten jetzt nicht, okay, soll ich, da gehe ich halt jetzt zur Bäckerei, wenn ich nichts zu tun habe, so ungefähr. Man hat denen auch die Freude so in den Augen gesehen, dass man da nochmal ein bekanntes Gesicht gesehen hat. Und und prompt so kam es auch dazu, dass wir dann gesagt haben, lass uns doch eine WG zusammen gründen.
Ja.
Ja, und dann haben wir halt ein bisschen geguckt. Ne? Und letztendlich haben wir dann für zu dritt in so einer 80 Quadratmeter Altbauwohnung für 600 Euro zu seiner Zeit, also 200 Euro pro Person warm wohnen dürfen. Das war echt super. Also die,
das war eine geile WG, ja. Das weiß ich noch. Also das war immer auch das tatsächlich zentraler Drehpunkt, auch als ich dann in Dresden studiert habe. Und dann auch den Freundeskreis, den ich mit hatte, der dann halt auch dann quasi damit reingerutscht ist, war die WG eigentlich immer so der zentrale Dreh- und Angelpunkt, von wo aus die Sachen sich so entwickelt
haben.
Weil
wir auch, um ehrlich zu sein, auch alles gemacht haben, was wir wollten in dieser WG. Naja, aber das, dieses Feeling, was du beschreibst, war ähnlich für mich, als ich da hingefahren bin. Es gab natürlich auch so dann ein paar, Ja, es war schon Cultural Clash, allein da in die Bäckerei zu gehen und zu sagen, ja, ich möchte das haben, dann kommt Nu und dann kommt
Nu, achso, da habe ich auch anfangs erstmal mit.
Da dachte ich, das heißt nein, ne? Und dann ja, dann wollte die das und dann habe ich mich gefragt, hä, will die mir keine, will die mir nichts verkaufen oder wieso sagt die bei allem nein? Ne? Und dann Nu heißt ja. Ja, und letztendlich solche Kleinigkeiten, ne, bis über halt no. genau, ja. Alles aber auf jeden Fall eine interessante Erfahrung für mich auch. Für mich war der Osten so.
Na klar.
Für mich war der Osten so komplett fern. Ne? Ich hatte ja mit Dresden und Leipzig und ja, ich hatte mal in Berlin besucht, das weiß ich, aber das war's. Ne?
Also ja, mehr. Und auch Berlin ist halt auch echt schwer repräsentativ für den Osten zu nehmen. Berlin ist halt Berlin, das ist nochmal ein eigener Mikrokosmos in dem Fall. Gut, Mikro bei Berlin ist schwierig zu sagen, aber
Makrokosmos.
Ja, aber also wenn man dann halt einen Dresdner, also Sachsen wirklich als Standort nimmt mit Chemnitz, Krimmitschau, Erzgebirge, Leipzig, so hinten die Ecke, da das ist halt nochmal, ja, eine ganz eigene Kultur und auch dann zum Teil von Stadt zu Stadt auch nochmal unterschiedlich und die Dialekte auch unterschiedlich ausgeprägt. Dresden war zum Beispiel ja noch, ich finde, relativ human, was das Gesächsle anging. Das war schon zu hören, aber da fand ich zum Beispiel Leipzig viel intensiver vom Dialekt und ganz krass natürlich Erzgebirge. Also das war halt da.
Ja gut, das ist ein eigenes Land gefunden. Ja. Naja, aber tatsächlich in Dresden, wenn man versteht auf jeden Fall die Leute. Ne? Die haben, denen ist es ja auch selber bewusst, dass sie wegen ihres Akzents oder Dialekts so ein bisschen beäugt werden. Und das ist denen auch so ein bisschen so ein Stein im Schuh, würde ich sagen, ne? Dass man auch da so darüber spricht und so darüber denkt. Für mich war es nie ein Thema. Für mich war Ost und West, das ist
Wir sind hier aufgeworfen, also da haben wir uns auch damals schon viel unterhalten. Wir haben halt in Anführungsstrichen nicht so die Nachteile mitbekommen, die seit der Wende vielleicht noch bestanden haben.
Und ja, deswegen unsere Eltern waren auch nicht von der Stasi verfolgt worden, wir hatten kein DDR-System.
Genau, wir haben halt nie mit so Nachteilen da gelebt. Wir haben eigentlich, für uns hat sich seit
und wir hatten keine russische Besatzung
da
vorne.
Ja, und wir haben halt da nie irgendwie mit Konsequenzen der Zeit leben müssen. Und es ist halt
also im Vergleich zu uns, ne, man sagt ja immer USA cool, cool, ne, das kommt daher, dass hier die Amis vorher waren, ne, und eigentlich den Westen mit aufgebaut haben, auch finanziell vor allem, um halt als Bollwerk gegen den Kommunismus anzugehen. Ne? Und das war dann natürlich so, dass wir eine andere Sicht auf die ehemaligen Besatzer haben als die Ostdeutschen, die dann vorher die russische Besatzung hatten, dann eine DDR hatten. Ne? Und dann geht man natürlich kritischer mit Staat um. Ne?
Ja, und es war halt tatsächlich, man hat schon gemerkt, dass da halt auch einfach, worauf Bex hinaus wollte, mehr zwischen Ossi und Wessi unterschieden hat. Also es war das erste Mal seit langem, dass sich Leute überhaupt diesen Begriff Ossi und Wessi verwenden gehört habe, weil ich habe den als Kind von meinen Eltern mal als historischen Begriff beigebracht bekommen, dass man früher das so unterschieden hat und dann war das aber auch so ein Begriff, der da so, ja, wie Kommi und Sozi oder Nazi so einfach Begriffe waren, die politisch-historisch so irgendwie stattgefunden haben, aber keiner, der jetzt mal im Alltag relevant oft genutzt wurde. Und das ist halt in Dresden tatsächlich noch häufiger so, weil man aber auch, da muss man es verteidigen, verstehen muss, dass man in Sachsen oder auch generell in Ostdeutschland auch relevant weniger verdient. Also man merkt noch mehr den Unterschied zwischen Ost und West. Das muss man einfach nochmal hervorheben.
Ja, also es ist natürlich so, dass eine Angleichung, was man ja auch mit dem Solidaritätszuschlag, der jetzt mittlerweile abgeschafft ist, aber mit dem Solidaritätszuschlag erreichen wollte, dass der Osten sich ja dem Westen annähert, aber es ist ja nicht nur eine finanzielle Sache, ne? Es ist ja eine soziokulturelle Sache, die kriegst du ja nicht. Du kannst, wir sind zwar natürlich ein Volk, aber das ist nochmal, diese Mauer hat ja nicht nur eine geografische Mauer aufgebaut, sondern auch eine soziokulturelle Mauer. Mhm. Ne? Und die zu durchbrechen, das braucht dann, glaube ich, noch ein, zwei Generationen und dann ist das, glaube ich, auch alles kein Thema
mehr. Man merkt auf jeden Fall, dass es für uns definitiv eine Art Kulturclash war, dass wir einige Jahre später immer noch davon in einem Podcast abweichen, darüber zu sprechen, weil man merkt halt schon, dass man, also wir haben ja da gelebt und auch da die Hintergründe mitbekommen und haben den Hintergrund von der anderen Seite etwas ist, was auch für uns immer noch etwas ist, was einen beschäftigt. Weil
ja, ich meine, wir sind ja dorthin gegangen und es war total überraschend für uns, ja, ne, dass man da über sowas spricht. Das war für uns so fern, dass dieses Problem existiert, aber da merkst du, das steckte noch in denen. Aber ich denke, wie gesagt, das ist eine Sache, die sich nivellieren wird über die Generationen der Jahre.
Dann, wie gesagt, wir hatten gerade darüber gesprochen, Gründe für Studienplatzwechsel. Du hattest noch erklären wollen, dieser Moment, wo du dann quasi in Dresden reingekommen bist und dieser Culture Clash an sich.
Genau, ja, über den Culture Clash hatten wir ja gerade gesprochen, aber diese, der Grund, wieso ich meinen Studienplatz tausche, wir bei uns ist ja relativ klar, wieso. Du hattest wohl noch eher, würde ich sagen, die Auswahl zu sagen, wohin gehe ich oder,
Unabhängig davon ist es auch übelst empfehlenswert, mal den Studienplatz zu wechseln, weil es ist genauso wie nach einer Assistenzarztzeit es durchaus ratsam ist, vielleicht mal während der Ausbildung ein anderes Haus zu sehen.
Also empfehlenswert würde ich sagen, im Sinne von, wenn man was neu sehen will oder einen neuen Ort kennenlernen möchte. Und aber man muss auch der Typ dafür sein, Olli. Ja. Ne? Das Ding ist, wie gesagt, wenn du eher der konservative Typ bist, was das angeht und ungerne, immer schon Mensch warst, der ungerne umzieht und eigentlich immer so sein Comfortzone behalten möchte, dann glaube ich, das ist nicht empfehlenswert. Aber
es ist ein Mehraufwand, definitiv. Ja. Mein Aspekt war mehr, dass man halt durch einen Studienplatzwechsel einfach nochmal mehr Autonomie erlangt, weil man wieder woanders zum Teil bei Null anfangen muss und wieder auch auf sich verlassen muss, um zu merken, okay, da kriege ich wieder was aufgebaut, da und so weiter. Also es ist eine Bereicherung, weil man viele Aspekte mitbekommt aus erster Hand, die man sonst noch aus Erzählung mitbekommt und auch einfach seinen Horizont erweitern kann von verschiedenen Standorten, von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Ansichten, sei es auch von der Uni, was die dir beibringen, wie die beibringen, weil ich denke, da gehst du mit, dass die Art und Weise zu lehren in Marburg und Dresden sich gravierend unterschieden haben.
Total. Da kommst du jetzt auch schon auf das Dipol-System wahrscheinlich zu sprechen. System, oder es war ein Modellstudiengang, würde ich schon fast sagen, die bezog sich, oder die Klinik bezog sich in Dresden auf Organsysteme. Wir hatten organsystembezogenes Lernen.
Kommt übrigens aus der Uni Harvard. Da ist die Partneruni von Dresden, die haben das mit quasi so aufgebaut.
Und die Idee dahinter ist, dass du dich nicht mit dem Fach nur an sich beschäftigst, sondern so eine Art interdisziplinäres Ding draus machst. Und dann kommen internistische Fächer wie Kardiologie und Pulmologie, also Herz und Lunge, zusammen. Ne? Genauso wie die Innere und Hepatologie und Gastroenterologie, also Nephrologie, also die Heilkunde der Niere und der Leber und des Darms als sozusagen Stoffwechselorgane und die Lunge und das Herz als sozusagen Betriebsorgane, Herz-Kreislauf-Organe, als verschiedene Organsysteme wurden ja zusammengefasst und daran wurde das Lernen orientiert. Es hatte Vor- und Nachteile. Der Vorteil war natürlich
ganz kurz noch, das nur ein bisschen noch ergänzen, damit man es noch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Man hat quasi zu 8 Studenten in einem Kurs gesessen und hat einen Text bekommen, wo Stück für Stück einem ein Patientenfall vorbereitet wurde. Und man hat dann mit den 8 Studenten, man hat die Fachlektüre vor Ort gehabt und dann den Fall besprochen, was könnte es sein. Dann hat man Fragen beantwortet.
Genau, und darauf wollte ich nämlich hinausgehen.
Und jetzt macht nämlich,
genau, und diese Kurse hast du dann gemacht, du hast dann letztendlich die Vorlesung durchgearbeitet und anhand der Vorlesung konntest du dann das Fach oder die Fächer inhaltlich dann durcharbeiten und dann wurde das in so kleinen Seminargruppen besprochen. Die Seminargruppen bestand aus einem Tutor, der stellvertretend für die Organsysteme dann aus dem Fach halt auch kam, genau. Und aber eine Sache oder da, wo ich die Kritik jetzt gerade anbringen wollte, war, Harvard hat eine ganz andere Dichte an Lehrenden wie Dresden. Ne? Und wir hatten natürlich dann häufig den Fall, dann funktioniert das eine mal besser, mal schlechter. Aber ich muss trotzdem sagen, die haben, es wurde trotzdem sehr, die waren sehr erpicht darauf, das System beizubehalten, auch gut durchzusetzen. Es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Und man hat auch gemerkt, dass in der Uni Dresden oder beziehungsweise an der medizinischen Fakultät viel Subventionen reingelaufen ist. Ja. Ne? Wenn du das medizinische Zentrum da anschaust, wo die Vorlesungssäle MVZ, waren, es war
MVZ, das ist das medizinische Versorgungszentrum. Wie hieß das nochmal?
MIZ oder so.
MTZ.
MTZ, MTZ, genau, MTZ war das. Medizinisches
Technisches Zentrum. Okay, so auf jeden Fall.
Jedenfalls war es ein großes Glasgebäude mit ganzen Vorlesungssälen und den Seminargebäuden und Forschungsräumen. Und das war, da wurde echt investiert. Ne? Es gab dann natürlich auch so ein paar historische Gebäude drumherum, wo die Fakultäten sich da eingeschlossen haben. Aber das war ganz gut gelungen, fand ich.
Ne? Ich wollte auch ganz kurz noch, bevor wir da das Thema zu weit von wegkommen, einen Vor- und Nachteil auch dieser Diplom-Kurse halt auch nennen. Also der Vorteil war, wenn du eine ambitionierte Gruppe hattest und auch das Glück hattest, auch an dem Tag oder für dieses Projekt auch einen Arzt zu haben, der aus der Branche kam, die er vertreten hat und die Gruppe auch fit war, dann hast du da echt viel rausnehmen können. Man konnte aber auch Pech haben und deine Gruppe war halt scheiße und du hattest halt einfach unmotivierte oder überambitionierte, arrogante Leute da sitzen, die ich dann irgendwie belächelt haben, wenn du mal was nicht ganz 100% Richtiges sagtest und sowas, sodass dann halt auch dann dementsprechend der Workflow natürlich stark beeinträchtigt war. Also es stand und fällt damit, dass deine Gruppe halt auch zu dir selber passt. Also es waren halt nie große Gruppen, es waren immer so 8 bis 10 Mann und Frauen, also eigentlich mehr Frauen, es waren nur hohe Frauendichte bei uns in Dresden.
Aber man muss auch sagen, dass sie man muss auch sagen, dass die Mädels, also da müssen wir auch jetzt mal ein bisschen Lob aussprechen, sind besser in der Schule, sind besser in der Uni, ne? Und deswegen sind sie auch von der Anzahl her einfach höher. Ne?
Ja, und die Medizin wird auch weiblich, das sieht man auch mehr und mehr, dass halt mehr und mehr Frauen auch in klassischen, Anführungsstrichen, Männerbereichen auch durchkommen, also gerade in den schneidenden Fächern. Habe ich auch oft mitbekommen, dass da teils auch in der Unfallchirurgie es Häuser gibt, wo halt auch mehr Frauen sind. Ist halt auch klar, wenn halt mehr Frauen auch
Absolventen sind. Meine ehemalige Chefärztin, ne, die war ja auch war eine weiblich. Frau, ne? Und das ist ja auch nicht mehr jetzt eine so große Rarität, aber man muss natürlich auch sagen, das ist noch nicht ganz an den Unikliniken und in peripheren Häusern ganz angekommen. Die Mehrzahl in der Führungsposition besetzen immer noch Männer, aber ich glaube, die Bewegung geht natürlich dahin, dass sich das nivelliert.
Ja. Und das war halt, wie gesagt, dieses Deep-Pool-System, was halt in Dresden, wie gesagt, man darf halt nicht vergessen, Dresden Elite-Uni, einer der besten Unis in Deutschland, was Medizin angeht, da hatten wir schon echt einen guten Glücksgriff mit Dresden und da fühle ich mich im Nachhinein auch sehr, sehr dankbar, dass ich da studieren durfte. Und das ist halt auch, wie gesagt, nochmal ein Vorteil eines Studienplatzwechsels, auch, wie gesagt, andere Lehrmeinungen, andere Lehrmodelle mal kennenzulernen. Und das war halt im Vergleich zu Marburg, was sehr viel Frontalunterricht war, hier halt echt mal cool, weil wir aber auch, glaube ich, so Menschen sind, die halt mehr mit dem interaktiven Leben, interaktiven lernen können. Es gibt Leute, für die ist Frontalunterricht halt einfach der Shit, die kommen damit super zurecht. Das ist halt nicht so meins.
Oder halt für sich lernen, ne? Einfach zu Hause ihr Buch aufmachen und dann einfach lesen und dann zur Prüfung laufen. Ne? Ja, aber letztendlich würde ich auf jeden Fall summa summarum schon sagen, in Dresden hatten wir eine gute Ausbildung, das muss man echt mal so sagen. Und Marburg genauso. Ne?
Ja.
Der Unterschied an Marburg fand ich, in Marburg hat so richtige in der Vorklinik große Leute gehabt, ne?
Ja.
Und zwar auch eine richtige Traditionsuni. Und hast du teilweise Vorlesungen dir angeschaut, die hättest du vielleicht bei Steve Jobs nochmal so auf die Art und Weise erleben können. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wenn es da häufig Frontalunterricht gab, es war trotzdem an beiden Unis, würde ich sagen, eine gute Lehre.
Ja.
Ich kann natürlich nicht für andere Unis sprechen, aber das Das würde ich jetzt zweifelsohne so unterstreichen.
Ja, und
eine Sache auf jeden Fall, die ich nicht erwartet hätte oder wo ich mich total drüber gefreut hatte, dass natürlich Olli dann nach Dresden gekommen ist. Das war natürlich eine Sache, die für mich dann nochmal das ganze Blatt gewendet hatte dort. Also ich hatte auf jeden Fall schon meinen Kreis dort und ich hatte viel Spaß, aber das war schön, nochmal das alte Team reinzubringen.
Ja, das war auch für mich wieder mega cool, weil wie gesagt, dadurch, dass wir so viel Zeit in der Vorklinik auch miteinander zu tun hatten, war für mich irgendwie Medizin auch immer irgendwie so ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Das war irgendwie so ein bisschen immer dran gekoppelt und das dann halt auch so auch weiter fortführen zu können, auch wenn wir nicht im selben Semester mehr waren und 2 Jahre de facto Lehrstoff unterschieden hatten, haben wir halt doch echt die Zeit da gut nutzen können. Und da kommt man vielleicht noch ein bisschen auf Dresden zu sprechen, für alle, die noch nicht da waren. Man muss auch da differenzieren, Dresden aus medizinstudentischer Sicht ist ein anderes Dresden als vielleicht von einer anderen Fakultät, weil wir als Mediziner dann einen eigenen Campus haben, dass der halt fast, also erst ist ausschließlich nur an der TU Dresden, der Karl-Gustav-Karus-Akademie, wie es damals hieß, also am Uniklinikum, alles nur da. Also man hat nichts mit der klassischen Universität der TU am Hauptcampus zu tun, sondern man ist wirklich halt nur am Medizinercampus. Aber das Studentenleben an sich ist dann doch wieder gleich, weil in Dresden befindet sich eigentlich alles in der Neustadt.
Wenn du dich erinnerst, unsere Partys oder die Medizinerpartys waren sehr beliebt, weil die technischen Unis hatten nicht so einen hohen Frauenanteil.
Nee, das definitiv nicht.
Und ich weiß, wie die danach gelächzt hatten, auf unsere Partys zu kommen. Das war
die ganzen Waschbauer.
Die Wirtschaftswissenschaftler und so. Ja, das war für, da war auf jeden Fall großer Suchtdruck, würde ich sagen.
Kann man so sagen. Ja, doch, da muss man halt schon sagen, Dresden hat einen Mehrwert als Student. Es ist erschwinglich alles.
Man muss ja auch sagen, die Stadt ist eine 500.000 Stadt, ne? Ja. Und wir haben einmal die Elbe, die da durch die Stadt fließt, ne? Die da mal sozusagen alt und neu aufteilt.
Ja.
Ne? Und der obere Anteil, der nördliche Anteil, da war ja die Neustadt, wo wir mal feiern waren. Und im südlichen Teil, da hatten wir eher das historische Zentrum.
Ja.
Und mit der Semperoper, dem Zwinger und, ne, und der Frauenkirche.
Der südliche Teil fast moderner war mit der Zentrumgalerie und so weiter. Neuere, obwohl es Neustadt hieß, eigentlich eher das ältere vom Stadtbild gefühlt her war.
Ja, stimmt. Neustadt war ja auch ehemaliges Arbeiterviertel, so wie ich mich erinnere.
Meine auch.
Ja, und das ist vergleichbar so ein bisschen wie mit das belgische Viertel in Köln. Ja. Na, letztendlich hast du da so ein Arbeiterviertel, was dann so ein Hipsterviertel geworden ist.
So auf Ehrenfeld in etwa. Genau. Ehrenfeld und Belgische. Ja. Und ich kann mich auch noch ganz kurz an einen Spruch erinnern, wo man sagt, dass Dresden wie Köln ist. Es ist halt nur kleiner. Es gibt alles, was in Köln gibt, gibt es in Dresden eigentlich auch, nur vielleicht was kleiner. Und da würde ich eigentlich fast mitgehen. Also ich hatte jetzt nichts vermisst, was man als Kölner so kannte. Wie zum Beispiel in Marburg. Da hast du halt echt viele Abschnitte doch machen müssen, weil es halt einfach deutlich kleiner war. Aber in Dresden gab es eigentlich. Fällt mir jetzt nichts an, was wir jetzt Köln und Bonn aus der Ecke, was da nicht da war.
Ja, oder da hatten wir auf jeden Fall alles, was wir wollten und gebraucht haben. Ja, und tatsächlich das Freizeitangebot, das war super. Und was ich jetzt persönlich nicht so viel genutzt habe, da warst du, glaube ich, klüger als ich, Olli, mit der sächsischen Schweiz, ne?
Ja.
Also die Elbflorenz nennt man das ja auch, die Ecke, ne? Das beginnt ja schon ab in Dresden, ne?
Elbradweg, der da auch lang geht.
Beziehungsweise, um Radebeul herum, also wie der wie das Radeberger halt, ne? Vom Radeberger Schloss diese Grünfläche, ne? Da rumzufahren und so weiter, das hat echt Spaß gemacht, ne? Ja. Mit dem Fahrrad, wenn man so Nature Freak ist, da hat man auf jeden Fall alles, was man so gut und gern nutzt, ne? Also von Bergen bis über Flachland, bis über Wasser, können sie dir alles
Wobei die Seen in Leipzig, da habe ich mir die Leipziger so ein bisschen benannt, die haben halt viel mehr Seenauswahl gehabt. Das war in Dresden, gab es so ein paar Baggerlöcher, aber so einen richtigen See gab es da dann nicht. Aber es war schon insgesamt echt sehr cool.
Die Elbe ist ja auch nicht, also jedenfalls in dem Abschnitt, die ist ja relativ sauber. Ne? Mhm. Ich erinnere mich, ich bin da ja kilometerlang geschwommen in der Elbe, also mit dem Strom natürlich, nicht gegen den Strom. da haben wir so eine Kanutour mal gemacht, das Wasser ist ja noch relativ in Ordnung.
Ja, man kann eigentlich fast zu Fuß durch die Elbe gehen. Der tiefste Punkt ist so 1,80 um den Dreh. Also,
ach, das weiß ich nicht. Okay.
Also wenn du jetzt kein Elbhochwasser hast, tief Wasser, soll ich auch mal erlebt haben. das ist, aber ansonsten ist die Elbe gar nicht so tief. Ja, und was halt Dresden halt einfach auch auszeichnet, ist halt einfach diese wahnsinnige Dichte an der Kultur. Du hast gerade eben ja schon mit der Semperoper und dem Zwinger angesprochen, dann das Schlösschen innen drin, dann die Domkirche.
Also wenn euch die Eltern besuchen kommen, habt ihr genügend zu tun, ja. Da kann man mal durchlaufen und denen das alles so zeigen. Das macht auch Spaß,
ja.
Sich die Ecke da anzuschauen, kann man auch gut essen.
Ja.
Ja. Das deswegen, also als Stadt oder als Studienort empfehlenswert.
Pure Empfehlung, ja.
Ja. Aber natürlich ist es natürlich, wie wir es schon so angedeutet haben, ist immer so eine Sache, wenn man jetzt in eine neue Stadt geht und ja keinen kennt und dann auch mitten im Studium da einspringt, das ist nicht das Gleiche, wie wenn du mit den Leuten das durchgezogen hast. Wenn ihr dort anfängt, ist wahrscheinlich was anderes, aber so, das muss man vielleicht nur am Rande wissen. Generell würde ich sagen, war es trotzdem für mich eine gewinnbringende Zeit und ich war eh froh darüber, dass ich weiter studieren konnte, genauso wie du, Olli.
Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich auch echt nochmal einen Riesendank an Dresden aussprechen, dass ich über die Stadt letztlich zu meinem Traumberuf kommen konnte. Und ja, wir haben ja auch noch einige Freunde, die ja noch da geblieben sind. Also es ist halt auch eine Stadt, wo auch einige Leute drin versacken. Also es ist schon... ist hier in Köln ähnlich. Dass
und deine Leute, Love kommt ja auch aus Dresden, da hast du sie auch.
Ne? Kennengelernt, genau. Also sie kommt nicht aus Dresden, aber wir haben uns in Dresden kennengelernt und es ist halt schon, also da ist hier in Köln ja ähnlich, dass Leute, die hier studiert haben, auch dann eher hier bleiben und Dresden ist halt genauso ein Punkt, wo viele, die, wenn sie nicht ganz klar woanders, wie bei mir zum Beispiel, ich wusste, ich komme wieder hier zurück ins Rheinland von vornherein, um die Praxis zu übernehmen, hätte ich mir vorstellen können, wenn das so nicht gewesen wäre, dass es schon auch eine Alternative gewesen wäre, wo man sagen könnte, ja, warum nicht? Also es ist schon schön und der Vorteil halt als Mediziner, dadurch, dass ja unsere Gehaltsverträge normiert sind durch den Marburger Bund, verdient man so gesehen in Dresden sogar noch mehr als woanders, weil die Lebensunterhaltungskosten vergleichsweise gering sind. Das heißt, man bekommt mehr für sein Geld.
Kann man so sagen, ja. Also obwohl natürlich auch Dresden jetzt nachzieht. Ne?
Klar, aber ja. Es ist kein Vergleich zu den großen westdeutschen Städten.
Klar, natürlich, ja. Ja, und was haben wir noch in unserer Liste?
Ich glaube, wir sind eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Also wir haben Dresden und den Standortwechsel beschrieben, so ein bisschen die Klinik mal so ein bisschen angerissen. Über die einzelnen klinischen Abschnitte kommen wir vielleicht dann nachher nochmal auf einem anderen Podcast. Gründe für einen Wechsel haben wir besprochen.
Also dann würde mich auf jeden Fall interessieren, da könnt ihr vielleicht auch ein, zwei Kommentare drüber...
Habe ich geguckt, man kann bei uns nicht kommentieren.
Ach, nee, okay, gut, dann...
dann müssen wir mal irgendwie überlegen, ob wir irgendein Forum oder irgendwie eine E-Mail-Adresse mal freischalten, wo man das machen kann, dass ihr da genau wie Bex sagt, Kommentare zu welchem Thema wolltest du sagen, da lassen
könnt? Letztendlich eure Erfahrungen oder Fragen diesbezüglich, ne? Wie man es organisiert. Es gibt ja noch einige andere Sachen, die dazukommen, ne? Wie BAföG, wie läuft das dann mit dem Tausch, wie... organisiere ich eine Wohnung? Wie mache ich das am besten? Wir hatten ja etwas weniger Zeit, weil wir da relativ kurzfristig Bescheid bekommen hatten. Aber wenn ihr sowas plant, es gibt ja auch so Ringtauschverfahren, wo man halt Studienplätze mit tauschen kann, solche Geschichten, also all diese Möglichkeiten, um die zu nutzen und anzuwenden, das sind ja alles so Sachen, die wo man sich Gedanken drüber macht. Und wenn ihr da natürlich Fragen habt, dann hätte ich die euch gerne beantwortet. Wir gucken dann nochmal, dass wir euch eine Kontaktadresse organisieren. Ja, glaube ich, sind wir mit dem heutigen Thema durch. Es freut mich, dass ihr wieder mal zugeschaltet habt. Und zum nächsten Thema wird es dann mehr klinischer, würde ich sagen, aus der Vorklinik. Aus dem Kindergarten des Medizinstudiums in die Sekundarstufe 2,
genau.
Dort, wo ihr geärgert werdet, aber auch die Vorzüge eures ersten geschafften Hürde genießen könnt und die Früchte eurer Arbeit erntet. Und um euch das aus der Sicht von uns nochmal darzustellen, würde ich mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge zuschaltet. Und ich freue mich dann bis zum nächsten Mal.
Bis demnächst. Das war das Falsche. Man sieht, dass wir noch am Anfang sind. Bis demnächst.